ja, das ist dann schon überfordernd, weil man denkt dann, okay, wie lange können wir überhaupt noch an Korallen forschen? Wie lange gibt es die überhaupt noch? Ich war zum Beispiel letztes Jahr in Mafia, wo wirklich fast das komplette Riff gebleicht war. Und dann gab es auch in den letzten 160 Jahren oder so den ersten Zyklon dann auf Mafia. Man fühlt sich einfach komplett hilflos dann in so einem Moment. Also machtlos. Man kann nichts tun dagegen. Man kann nichts tun gegen diese Bleiche. Man kann noch weniger tun gegen den Zyklon. Und alles, was man davor versucht hat, geht auch kaputt. Und dann steht man da und hat eigentlich fast 90% von dem, was man gemacht hat, in so kurzer Zeit wieder verloren. Aber ich finde, so gerade an dem Punkt muss man eigentlich alles tun, um dieses Rennen zu gewinnen. Und aufgeben ist irgendwie nicht drin, ehrlich gesagt.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du befindest dich an einem entlegenen Archipel vor der Küste Afrikas. Dieser Ort ist vom Tourismus bisher verschont geblieben und du wirst Zeuge einer authentischen Kultur und von einer faszinierenden Unterwasserwelt. Neben Walhaien gibt es dort bunte Korallenriffe, die einerseits zeigen, wie wunderschön sie an einem recht unberührten Ort sein können, aber auch vor welchen riesengroßen Herausforderungen sie stehen. In dieser Folge ist Nicole Schröter zu Gast. Sie hat ihr Herz an diesem besonderen Ort, nämlich Mafia Island, eine kleine Insel vor der Küste Tansanias, verloren. Angezogen haben sie zunächst die Walhaie, die größten Fische der Welt, doch geblieben ist sie wegen der Korallenriffe, die sie bis heute faszinieren und die sie aktiv schützt. Vor kurzem wurde ja der Weltkipppunkte-Bericht veröffentlicht und seitdem sind die Korallenriffe in aller Munde. Denn eine unbequeme Wahrheit aus diesem Bericht ist, dass wir die Korallen, wie wir sie heute kennen, höchstwahrscheinlich verlieren werden. Dieses Gespräch haben wir tatsächlich vor der Veröffentlichung dieses Berichts aufgenommen. Uns waren diese Probleme allerdings schon bewusst und wir sprechen genau darüber. Niki arbeitet vor Ort mit einer NGO, die versucht, nicht nur die Meereswelt zu bewahren, sondern auch die lokale Community mit einzubeziehen. Menschen, deren Alltag, Hoffnungen und Herausforderungen wir in dieser Folge besser kennenlernen werden. In dieser Folge sprechen wir über Erfolge und Rückschläge, über zerstörte Riffe und neu gepflanzte Hoffnung. Und darüber, was Niki auf Mafia Island über das Leben in Deutschland gelernt hat und warum sie auf Mafia Island so viel glücklicher ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Korallenschützerin und Meeresbiologin Nicole Schröter.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonnen CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles groß geschrieben, bekommst du 20 € Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern. Hi Niki.
Hi.
Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast und ich freue mich drauf, heute mit dir ganz viel über Korallen und über einen ganz besonderen Ort zu reden.
Ja.
Erzähl mal, wie sieht für dich ein perfekter Moment im Korallenriff aus?
Puh, also was natürlich richtig toll ist, wenn man irgendwo im Korallenriff ist, wo es auch richtig gesund ist, wo es richtig gut aussieht. Wo vielleicht auch Tiere sind, die man nicht so oft sieht oder
Ja. Ist ja der perfekte Moment. Welche Tiere siehst du da?
Also ich bin ganz fasziniert von Krabben zum Beispiel und Shrimps. Die sehe ich immer richtig gerne. Aber ich mag auch, ja, mich begeistern immer Farben und deswegen mag ich auch einfach die ganzen kleinen Fische, die man da sieht, so Wrasses und sowas, Parrotfishes. Mhm. Ja.
Und wie sieht dann deine Begegnung mit so einem Shrimp aus? Also ich glaube, für viele ist das erstmal überraschend, die denken dann an wirklich bunte Fische oder vielleicht an einen Hai oder was weiß ich. Aber so ein Shrimp, also wie wäre die Begegnung?
Die sind natürlich gut darin, sich so zu verstecken. Nach denen muss man einfach suchen. Und dann finde ich es immer cool, wenn man sie entdeckt. Und Shrimps an Korallenriffen sind auch super, super bunt und sehen mega verrückt aus und mega cool aus. Ja, ich mag es einfach, denen dabei zuzuschauen, wie sie so ihr Ding machen. Welche ich richtig gern mag, sind so diese Cleaner-Shrimps. Wenn man dann zum Beispiel eine Muräne sieht im Riff und alle denken sich so, boah, geil, diese Muräne ist super cool und die macht ihr Maul so weit auf. Aber wenn man dann so einen ich find's da cool, so einen Cleaner-Shrimp zu sehen, der dann einfach in diesem Maul von der Muräne rumläuft, so als würde der gar nicht wissen, dass er gerade im Maul von der Muräne ist. Und ja.
Ja, sehr cool. Ich war gerade die letzten beiden Wochen in der Biskaya, in Nordspanien, auf einer Expedition. Und da gab es eine Expeditionsteilnehmerin, die war auch komplett begeistert von Shrimps. Cool. Und hat in jedem Tauchgang immer gejubelt, wenn sie irgendwelche Shrimps gefunden hat. Und hat tatsächlich auch jeden Tauchgang Shrimps gefunden. Mhm. Und da gab es auch so einen Moment, da sind die wirklich auf die Hand gekrabbelt. Ja. Und haben dann so, also ich hatte so Handschuhe an und haben dann angefangen, da die Handschuhe zu cleanen quasi, also ja, da alles sauber zu machen. Und die sind ja wirklich so süß, wenn die da mit ihren ganzen Beinen, also sie haben so, wie viele Beine haben Shrimps?
Viele Beine.
Viele Beine. Also die Meeresbiologin weiß es genau, es sind viele. Und dann so, laufen die damit da so lang und yeah, dann haben die vorne so einen ganz langen, dünnen Arm, so kleine Scheren, die nochmal irgendwie so türkis waren, so eine eigene Farbe yeah hatten. Und damit hat er dann so ganz fleißig angefangen, da ich weiß gar nicht, was er da macht, rumzuknipsen und yeah alles aufzuräumen.
Ja, ja, finde ich auch richtig cool.
Sehr schön. Also, die Shrimps im Korallenriff sind das Highlight. Ich würde gerne mit dir so richtig in das Abenteuer Ozean starten.
Abenteuer Ozean.
Du hast ja ein paar Korallenriffe oder einen Ort mit Korallenriffen, der dir ganz besonders wichtig ist. Und zwar ist das Mafia Island. Also genau, ein ja abenteuerlicher Name. Vielleicht kannst du uns mal vorstellen, was ist das für ein Ort?
Okay, also es ist eine kleine Insel, östlich von Tansania gelegen, 120 Kilometer ungefähr südlich von Sansibar, das sagt vielleicht noch manchen was, aber es ist irgendwie immer noch so ein bisschen zurückgeblieben in der Zeit. Also wenn man da hinkommt, trifft man nicht auf so einen Massentourismus zum Beispiel, den man jetzt in Sansibar begegnen würde. Und es ist einfach ein Ort, wo man noch so ganz nah an der Natur ist, eng mit der Natur verbunden. Das Tauchen dort ist fantastisch. Es gibt dort Walhaie. Die Menschen sind super herzlich und freundlich. Und ja, das ist einfach so ein Ort. Ich glaube, der für viele auch so ein Ort ist, wenn die wirklich länger dort Zeit verbracht haben, dass sie sagen, ja, ich komme wieder. Und die kommen dann wirklich auch wieder. Weil man fühlt sich dann da direkt auch so zu Hause irgendwie. Und damit verbunden.
Wenn du zurückdenkst, du bist da jetzt seit 8, 9 Jahren, hast du mir erzählt, und du so an die ersten Besuche auf Mafia Island zurückdenkst, was sind so die schillerndsten Erinnerungen?
Erstmal war es natürlich voll überfordernd. Ich war irgendwie 19 und das erste Mal in Afrika und ja, das war dann richtig viel auf einmal. Aber ich habe ja da gestartet in einem Walhai-Projekt. Und
also das erste Mal, als du da warst, war direkt schon ein biologisches Projekt.
Genau, ja. Also ich hatte kurz vorher in Australien tauchen gelernt.
Okay.
Ich wollte auch eigentlich gar nicht so unbedingt tauchen lernen. Das war gar nicht so high auf meiner Bucketlist, aber ich bin dann halt durch Australien gereist, so nach der Schulzeit, wie halt viele auch. Und dann mein Kumpel Philipp, mit dem ich gereist bin, der wollte immer gern schnorcheln und der wollte auch unbedingt tauchen lernen. Und ich wollte das schon auch, aber das war auch irgendwie teuer. Und deshalb musste ich mir das erstmal so ein bisschen überlegen, ob das jetzt noch ins Budget passt. Und dann haben wir aber diesen Kurs gemacht und es war so cool. Also ich habe es sofort geliebt.
Wo hast du das gemacht?
In Cairns.
Okay.
Also am Great Barrier Reef
dann. Also direkt mit den krassesten Korallen
ja,
gestartet.
Ja, genau. Und nach 2 Tagen im Pool konnten wir dann auch ans Great Barrier Reef, waren dann direkt auf so einem Liveaboard. Was auch richtig cool war, ist einfach den ganzen Tag nur tauchen, schlafen, essen, tauchen. Ja, und ich weiß noch, ich hatte auch so ein Tagebuch geführt in Australien, so ein Reisetagebuch. Da war ich auch so am Korallenriff. Was mich einfach so am meisten begeistert hat, waren so diese ganzen Farben. Das kennt man sonst, glaube ich, auch aus der Natur nicht, dass man irgendwo hinguckt und man sieht eigentlich alle Farben, die es im Regenbogen gibt. Also hier zum Beispiel ist jetzt auch super schön, wir gucken hier voll ins Grüne. Aber an so einem Korallenriff, das hat mich so gecatcht. Mhm. Und ja, jetzt zurück zu Mafia. Also ich wusste dann, so, okay, Tauchen, das ist was ich super cool finde. Und ich habe mich dann auch echt voll für die Tiere interessiert. Dann sieht man auch Haie, Schildkröten und so weiter. Und ja, dann kam ich nach Mafia für die Walhaie. Ich hatte mir das irgendwie so in den Kopf gesetzt, dass ich Walhaie sehen wollte. Mhm. Und ja, dann war es natürlich, also der erste Tag, wo wir dann auf dem Boot waren und dann diese Tiere beobachten konnten. So ein Tag fängt natürlich super früh an. Weil man die Tiere einfach am besten noch so vormittags sehen kann. Das ist dann schon für viele ein bisschen challenging, wenn man dann schon um 6 Uhr beim Frühstück sitzen muss. Da sind die meisten Leute noch so im Halbschlaf. Nach dem Safety Briefing geht's dann auch aufs Boot. Und dann kommt's halt drauf an. Also dann kann es halt 10 Minuten dauern, bis man Walhaie findet. Aber es kann auch 4, 5, 6 Stunden dauern. Oder man findet sie gar nicht. Es kommt natürlich auch vor, aber zum Glück nicht so häufig. Auf dem Boot sind immer dann auch Spotter. Die stehen dann vorne auf dem Boot und die haben wirklich richtig krasse Augen. Also die sind da auch sehr erfahren, machen das oft schon seit Jahren und die sehen wirklich diese Tiere von der Entfernung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also bei mir, selbst jetzt, ich habe schon wirklich viele Touren gemacht mit den Walhaien, also bestimmt über 100. Und immer noch, wenn die mir zeigen, ja, hier vorne ist ein Walhai, dann guckt man so in die Richtung, wo die hinzeigen und man sieht einfach nichts. Und dann so gefühlt 3 Minuten später, ah, okay, ja, da ist er. Genau, aber die spotten den dann und dann kommunizieren die das natürlich und dann ist schon immer ein bisschen Aufregung auf dem Boot.
Also du siehst dann, da sind die Walhaie und dann springst du ins Wasser rein und dann?
Wenn man alles richtig gemacht hat, dann sieht man natürlich auch direkt dieses Tier oder sieht es auf einen zuschwimmen. Und das ist dann immer noch, obwohl ich es jetzt schon oft gemacht habe, aber immer noch so ein unrealer Moment irgendwie. Also erstmal so, was man sieht mit den Augen, dann im Kopf zu verarbeiten, dass man gerade wirklich dieses Tier sieht und auch, also sind halt auch einfach super schöne Tiere. Ja, und das ist dann einfach, da ist man dann einfach so in diesem Moment gefesselt und man ist ja dann auch im Wasser, man hört dann ja auch nicht mehr so viel um sich rum und so und ja, es ist halt, also ich denke mir auch einfach immer, was es so für ein Privileg ist, dieses Tier überhaupt beobachten zu können, weil es ja, ist der größte Fisch im Meer, den es jemals gab und den es jetzt noch gibt. Und
wie groß sind die bei Mafia Island?
Mafia Island sind die allergrößten, vielleicht so bis zu 10 Meter groß.
Okay.
Walhaie können ja deutlich größer werden, aber in Mafia Island ist es eine juvenile Walhai-Population, also die sind noch nicht geschlechtsreif. Mhm. Es gibt so ein paar Männchen, die so an die Geschlechtsreife rankommen, aber dann, sobald die geschlechtsreif sind, verlassen die dann diese küstennahen Populationen. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt weiß man dann auch nicht mehr so viel darüber, wo es dann für die hingeht und was die dann machen. Und das ist tatsächlich für die allermeisten Walhai-Populationen weltweit so der Fall, dass es eben diese küstennahen Populationen sind, die aber juvenil sind. Wirklich adulte Tiere zu sehen, da gibt es nur ganz wenige Orte auf der Welt, wo man dann wirklich die Walhaie sehen kann, die dann auch bis zu 20 Meter groß werden. Galapagos zum Beispiel wäre da so ein Ort, wo man die sehen kann.
Crazy, aber auch ein 10 Meter großes Tier.
Ja.
Unter Wasser. Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich habe es noch nicht erlebt.
Ja, das ist schon krass. Also manche sind auch kleiner, aber die kleinsten sind trotzdem so 3 Meter groß. Also trotzdem noch deutlich größer als man selber. Und ich zum Beispiel, ich freue mich auch immer fast noch mehr, die ganz kleinen Walhaie zu sehen, als die großen, weil ich bei denen dann immer weiß, so, die sind irgendwie noch nicht so lange da, weil, also genauso wie man nicht so richtig Walhaie sieht, die größer als so 10 Meter sind, sieht man auch keine Walhaie, die kleiner als so 2,5 Meter sind. Mhm. Weil auch bevor die dann in diese Populationen kommen, weiß man auch nicht, wo sie eigentlich herkommen sozusagen. Also die werden da nicht geboren.
Also die werden irgendwo geboren Und bis sie dann 2,5 Meter groß werden, weiß man gar nicht so genau, wo sie sind.
Ja, genau.
Gibt es da nicht irgendwelche Theorien, dass, was weiß ich, in der Tiefe?
Ja, es ist eine Theorie, die mir auch relativ logisch so erscheint, ist, dass die kleineren Tiere sich genau so eher in der Tiefe aufhalten. Ich weiß, hast du schon mal einen Walhai gesehen? So auch wie die schwimmen?
Nee, ich habe noch nie einen gesehen.
Okay, also Haie sind natürlich richtig agil und coole Schwimmer, aber Walhaie sind irgendwie so die schlechten Schwimmer unter den Haien. So sehen die zumindest aus. Also die sehen relativ so unbeholfen aus und schwimmen sehr langsam und so. Und bei den kleinen, ganz kleinen Tieren ist es dann halt so, wenn man halt so klein ist und so ein unbeholfener Schwimmer, dann ist man eigentlich zu fressen für alles andere im Meer. Und deswegen geht man schon davon aus, dass wenn sie so ein bisschen kleiner sind, dass sie sich dann noch so ein bisschen zurückhalten und fernhalten von Fressfeinden und dann eben in diese küstennahen Gebiete kommen, wenn sie dann halt schon eine gewisse Größe erreicht haben und ja, wo man dann davon ausgehen kann, dass sie dann allein durch ihre Größe gar nicht mehr so interessant sind für Fressfeinde. Und genau.
Das ist ja spannend, aber häufig ist es ja so, dass es dann doch irgendwie auffällt, wo die Tiere sind, weil irgendwelche Fischer sie in den Netzen als Beifang haben oder ähnliches. Dass das da gar nicht der Fall ist, ist ja schon irgendwie überraschend.
Ja.
Und da müssen sie sich ja wirklich in irgendeiner Nische aufhalten, die für uns Menschen kaum zugänglich ist. Also irgendwie sehr tief oder,
ja. Deswegen denkt man da eher so an die tieferen Gewässer. Also auch von so Babywalhaien gibt's auch nur eine Handvoll dokumentierte Fälle, dass die überhaupt beobachtet wurden. Also ich glaube weniger als 20 wahrscheinlich.
Krass.
Man weiß so ein bisschen was über die, also wie groß die ungefähr sind bei der Geburt und ja, was halt auch super cool ist bei Walhaien, wie viele Junge die zur Welt bringen können. Also es gibt so, ich weiß nicht, wie tief wir reingehen sollen, aber es gibt so eine Studie zu einem schwangeren Weibchen, das halt als Beifang gefangen wurde. Das war, glaube ich, 1995, 1996 sowas, also auch schon ganz lang her. So selten erwischt man die eben. Und ja, zum Glück konnte dieses Weibchen dann untersucht werden. Und es war tatsächlich so, dass die 300 Junge in ihrem Bauch hatte.
Crazy.
Und auch in verschiedenen Entwicklungsstadien. Also Walhaie sind ovivipar. Das bedeutet einfach nur, dass die Eier praktisch im Bauch befruchtet werden und dann bilden die Eier aus im Bauch schon und dann schlüpfen die aber auch schon aus dem Ei und werden dann lebend geboren. Es gibt ja auch Haie oder auch Rochen, die zum Beispiel Eier legen, die sind dann ovipar. Und es gibt aber auch Haie mit, die vivipar sind und lebend gebären. Aber Walhaie sind eben ovivipar, was heißt sie? Die schlüpfen schon im Bauch und werden dann lebend geboren.
Ah, ja, verstehe. Super spannend, die Walhaie. Und irgendwann gab es dann ja aber für dich den Switch weg von den Walhaien hin zu den Korallen.
Genau. Zu der Zeit war ich dann schon relativ lange immer wieder auf Mafia. Angefangen ja mit den Walhaien und dann bin ich ins Studium gegangen und habe aber auch während dem Studium immer versucht, so oft wie möglich dorthin zu reisen und
einfach die Sehnsucht, weil du es so schön dort fandest.
Genau, und auch in den Projekten mitzuwirken. Und ich habe dort auch einen großen Teil von meiner Tauchausbildung zum Beispiel gemacht. Und die Walhaie sind ja nicht am Korallenriff dort. Also das wissen manche auch nicht, wenn die dorthin reisen. Aber die Walhaie sind eigentlich auf der anderen Seite, wo keine Korallen sind. Und das Tauchen ist dann aber natürlich da, wo die Korallen sind. Also vielleicht, um das noch zu sagen, mit den Walhaien taucht man nicht, sondern man schnorchelt mit denen. Naja, auf jeden Fall war ich aber auch so super fasziniert natürlich vom Tauchen. Also das ist so meine Leidenschaft, das Tauchen. Und deshalb habe ich da auch super viel Zeit an den Korallenriffen verbracht. Und dann kam eben Corona. Da war dann auch natürlich das Problem, dass dann der Tourismus größtenteils weggefallen ist während Corona. Und Tourismus ist halt schon auch eine große Einkommensquelle für die Lokalbevölkerung dort. Also größer als Tourismus ist eigentlich nur die Fischerei als Einkommensquelle. Und ja, das hat eben dazu geführt, als der Tourismus dann wegfiel, dass viele umsteigen mussten auf eben die Fischerei. Und während Corona war es dann schon auch an dem Punkt, wo die Leute dann auch ein bisschen verzweifelt wurden und die Fischerei auch in Gebieten stattgefunden hat, die eigentlich geschützt sind. Also dort ist ja ein Meeresschutzgebiet. Und aber auch innerhalb vom Meeresschutzgebiet wurde dann erlaubt, dass dort auch gefischt werden darf. Und viel Fischerei hat auch mit illegalen Methoden stattgefunden. Also ganz besonders zum Beispiel mit sogenannten Schleppnetzen. Also es sind einfach Netze, die werden dann über den Grund oder übers Riff gezogen. Und wenn man die natürlich über ein Korallenriff zieht, dann brechen die Korallen davon ab, von diesen Schleppnetzen. Und dann sind die kaputt und dann sterben die. Und das war eben ein großes Problem während Corona, dass eben so viel Schleppnetzfischerei auch stattgefunden hat und Fischerei generell. Und da eben in richtig kurzer Zeit richtig viel vom Riff auch kaputt gegangen ist. Und daraufhin hat sich dort dann eine NGO gegründet, die eben dort jetzt Riffrestauration macht. Also dann versucht, diese Schäden wieder zu beheben oder zumindest zu begrenzen und diesen Rückgang an Korallen zumindest aufzuhalten. Mhm. Und ich war halt dann dadurch, dass ich so viel auf Mafia war, dort relativ gut vernetzt und kannte dann auch die meisten Leute dort. Also es ist auch eine ziemlich kleine Community, also man kennt sich dann einfach. Und ja, die kamen dann auf mich zu, die NGO, und haben mich gefragt, ob ich nicht Teil davon sein will. Ich war dann auch kurz vor Abschluss meines Masterstudiums. Also ich musste mir das schon überlegen, weil ich mir in Kiel auch forschungstechnisch so mein Umfeld aufgebaut hatte und so. Ja, dann hat es mich aber doch nach Tansania gezogen und ich dachte, okay, ich will da was tun mit den Korallen, weil das ist auch ein Ort, der mir natürlich super doll am Herzen liegt. Und es war für mich dann auch nicht schön mit anzusehen. Ich war da jahrelang tauchen und dann war ich fast 3 Jahre nicht dort über die Corona-Zeit und kam dann wieder. Und es war wirklich ein richtig großer Unterschied. Also was so in kurzer Zeit mit den Korallen passiert ist, war schon echt heftig für mich. Und ja, da war es dann einfach für mich klar, dass ich dahin will und dass ich was machen will. Und ja.
Cool. Lass uns noch einmal ganz kurz über Korallen im Allgemeinen sprechen. Denn das ist ja irgendwie für alle klar, Korallenriffe, Hotspots der Biodiversität, super bunt, super schön. Aber vielleicht kannst du mit deiner meeresbiologischen Sicht einfach nochmal für alle erklären, wie wichtig Korallenriffe sind, was deren Aufgabe im großen Ganzen des Ozeans sind und dass wir nochmal so ein bisschen verstehen, was Korallenriffe für das Ökosystem sind über diesen wunderschönen Ort hinaus.
Ja, also Korallenriffe sind so allem voran natürlich Biodiversitäts-Hotspots. Die Zahlen kennt man vielleicht, so Korallenriffe machen so ungefähr 1% des Ozeangrunds aus und supporten aber 25% der gesamten uns bekannten Biodiversität. Also es sind einfach Orte, an denen super, super viele Tiere leben können und von denen super, super viele Tiere leben können.
Heißt das, dass 25% der Arten in Korallenriffen vorkommen oder dass 25% der gesamten Biomasse in den Korallenriffen leben?
Ich meine, dass es so ist, dass es 25% der Arten sind, die da vorkommen. Also nicht unbedingt Biomasse technisch.
Okay.
Mhm. Genau. Menschen, die in der Nähe von Korallenriffen wohnen, hängen natürlich ganz besonders von denen ab, weil die zum Beispiel vom Fischfang leben und auch Protein als Nahrungsquelle brauchen. Die brauchen Korallenriffe wirklich direkt fürs Überleben. Also das sind mehrere 100 Millionen Menschen, die das betrifft. Ja, und Korallenriffe haben auch so Aufgaben wie eben Küstenschutz, also Great Barrier Reef in Australien sagt wahrscheinlich den meisten was, Barriereriff, also es geht dann auch drum, dass so Wellenbewegungen und sowas abgedämpft werden, dass die nicht direkt aufs Land treffen, sondern erstmal an den Korallenriffen sozusagen abprallen, also Küstenschutz einfach, genau.
Jetzt haben wir im großen Ganzen drauf geschaut, wie ist das in Mafia selbst? Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Korallenriff dort?
Ich würde mal sagen, alle Menschen, die auf Mafia leben, hängen von den Riffen dort ab. Der allergrößte Teil hängt von den Riffen ab, einfach für ihre Einnahmen, weil sie eben vom Fischfang leben. Also das betrifft knapp 80% der Bevölkerung dort, die vom Fischfang leben. Und natürlich auch als Nahrungsquelle. Das heißt, wenn es den Korallenriffen da weiterhin schlecht geht und die Fischbestände weiterhin sinken, dann ist es schon ein riesiges Problem für die Menschen vor Ort.
Verstehen Sie das, dass wenn Sie mit den Schleppnetzen über das Korallenriff fahren, Sie Ihre Lebensgrundlage kaputt machen?
Nicht unbedingt. Also das ist so ein großer Faktor, der auch dieses Problem verursacht, dass einfach das Bewusstsein oft nicht da ist, was Korallen eigentlich sind und welche Auswirkungen Korallen eben auf die Fischbestände zum Beispiel haben. Das Wort für Korallen in Swahili ist zum Beispiel Mawe, das heißt Steine. Also den allermeisten Menschen vor Ort ist es gar nicht bewusst, dass Korallen wirklich lebende Tiere sind. Und wenn man da jetzt ein Schleppnetz drüber zieht, dass man die Tiere dann tötet und dass die dann eben ihre Aufgabe in diesem System verlieren. Es wird zum Beispiel auch in Schulen nicht beigebracht, so Meeresbiologie, Unterricht und solche Dinge gibt es dort einfach nicht. Und was natürlich auch dazu kommt, ganz viele Menschen dort können nicht schwimmen. Vor allem Mädchen und Frauen nicht, Jungs und Männer vielleicht schon, weil die oft im Fischfang dann natürlich sind. Aber die haben gar nicht so diesen Zugang zu diesem Ökosystem. Also wenn man sowas auch nicht mit den Augen direkt sehen kann, sondern nur höchstens von der Oberfläche, wenn man auf einem Boot ist, wo man ja nicht sieht, dass Korallen Tiere sind, sondern wo die einfach eher so eine Art Hindernis für die Boote darstellen, wo man drum rumfahren muss. Aber also das ist eben dieses Problem, dass eben nicht ganz das Bewusstsein da ist, was Korallen sind und warum es so eng damit verknüpft ist, wie gut es den Fischbeständen dort geht.
Ja, ist crazy. Ich habe auch gehört, dass es gerade in solchen Communities häufig so ist, dass die Leute, wenn sie nicht schwimmen können, aber trotzdem so vom Meer leben, dass sie eigentlich eher Angst vor dem Wasser haben und sich zwar auf Schiffe begeben, aber niemals ins Wasser wollen, sondern alles, was irgendwie im Wasser, unter Wasser ist, ist eigentlich gruselig, Gefahr und nicht so gut und man hat überhaupt keinen Bock, sich mit dem Wasser auseinanderzusetzen, sondern man guckt immer nur auf das Land, auf die Insel, auf das Boot.
Ja, das ist auf Mafia auf jeden Fall auch der Fall. Also ganz viele Leute haben wirklich sehr viel Angst vorm Wasser auch oder überhaupt auf Booten zu sein. Klar, also auch wenn man nicht schwimmen kann, ist das natürlich auch ein super gefährliches Medium.
Crazy, oder? Was für ein Leben das sein muss, wenn man auf einer relativ kleinen Insel, ich meine, wie groß ist Mafia? Also es sind ja mehrere Inseln, aber die größte ist wie viel? 10, 20 Kilometer lang?
Bisschen größer, also ungefähr in die eine Richtung sind es so ungefähr 40 Kilometer und in die andere Richtung so 20 Kilometer.
Man stellt sich vor, man lebt auf so einer kleinen Insel und hat aber Angst vor dem Wasser und vor Booten. Wie klein die Welt dann wird.
Ja, voll. Ich glaube, vor allem als Mädchen und Frau dort hat man ja wirklich gar keinen Zugang mehr zum Wasser, wenn man nicht schwimmen kann. Und ja, das ist schon krass. Also die bleiben meistens auf der Insel, auf der sie dann wohnen und gehen vielleicht noch auf die nächstgrößere Insel, wenn man mal irgendwelche Besorgungen machen muss oder so. Aber es ist schon auf einer sehr kleinen Fläche, auf der man sich eigentlich immer aufhält.
Ja, wir sind jetzt auch gerade durch das Gespräch schon mitten reingerutscht in die nächste Kategorie.
Am Abgrund der Meere.
Du hast ja schon erzählt, als du dann nach Corona dorthin kamst, hast du gemerkt, wie doll sich das Korallenriff verändert hat und dass es diese NGO gab, die dagegen was tun wollte. Die heißt The Ropes of Hope.
Genau.
Wer hat die gegründet? Ist das eine lokale Initiative gewesen und man hat dich dazu geholt oder war das eher auch von den, ich weiß nicht, westlichen Leuten, WissenschaftlerInnen und Co., die Mafia liebgewonnen haben und gesagt haben, jetzt müssen wir was schützen und es dann, also ich finde, das macht den großen Unterschied von der Dynamik, wenn das Problem schon auch die Fischer dieser Insel sind, die Locals, die Community und wie sie mit ihrem Meer umgehen und ob das dann aus dieser Community heraus eine NGO ist oder ob es vielleicht von extern kommt.
Also ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Wenn man es jetzt direkt betrachtet, dann kommt es auf jeden Fall von extern. Also mein Chef dort und der Gründer dieser NGO ist ursprünglich aus Südafrika, lebt jetzt aber schon seit 30 Jahren auf Mafia, also schon eine ziemlich lange Zeit. Und die NGO wurde dann auch ganz eng zusammen mit den Communities gegründet. Also es gibt mehrere Inseln, wie du ja gesagt hast, um Mafia drumherum. zum Beispiel Chole Island und Gibondo Island. Und mit den Communities von den beiden Inseln arbeiten wir eben ganz eng zusammen. Und die haben auch ganz viel Entscheidungsgewalt in unserer NGO. Und auch alle Leute, die bei uns in der NGO arbeiten, angestellt sind, sind auch von den Inseln dort. Also wir haben zum Beispiel im ersten Jahr 8 Coral Gardeners ausgebildet, also Korallengärtner. Das ist auch eine Jobbezeichnung, die ich auch gern mal hätte, Korallengärtnerin. Genau, und davon waren eben 4 von Chole Island und 4 von Gibondo Island. Und diese jeweiligen KandidatInnen wurden auch von den Communities ausgewählt. Also wir sind dann in die Communities gegangen und haben gesagt, was wir vorhaben und auch aus welchen Gründen. Und dann lag das aber an den Communities, ob die dieses Projekt unterstützen wollen oder nicht und wen sie auch in diesem Projekt dann haben wollen, also wen sie dann auch in diesem Projekt drin sehen.
Okay, und die verdienen da jetzt richtig ihr Geld mit als Coral Garden?
Genau, ja. Also die meisten davon waren tatsächlich früher Fischer, verdienen jetzt aber ihr Geld als Coral Gardeners. Also es geht dann auch darum, den Leuten eben auch ein alternatives Einkommen einfach bieten zu können. Also was sie dann von der Fischerei wegholt, wo sie aber dann trotzdem noch ihre Familie damit versorgen können, weil sonst kann man sie auch nicht zwingen, aus der Fischerei rauszugehen.
Ja.
Also genau, man muss dann so Alternativen einfach schaffen.
Und was macht ihr dann da? Also wie versucht ihr die Korallenriffe zu schützen?
Also ich hatte ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass so Schleppnetzfischerei ein großes Problem ist. Und das war vor allem während Corona, muss man sagen, ein großes Problem. Aber es ist auch immer noch da. Also es ist zwar, hat sich gebessert, aber wir finden immer noch bei jedem Tauchgang, an jedem Riff, abgebrochene Stücke von Korallen. Ich kann mittlerweile fast nicht mehr tauchen, ohne einfach diese ganzen abgebrochenen Korallenstücke zu sehen und die eigentlich mitnehmen zu wollen und in unsere Nurseries bringen zu wollen, weil wenn die halt erstmal abgebrochen sind und dann im Sand so liegen, dann haben die super, super schlechte Überlebenschancen, weil die dann einfach nicht mehr fix, nicht mehr fest sind am Substrat und das mögen die einfach nicht. Wenn die dann mit der Strömung, mit den Wellenbewegungen sich so ganz viel im Sand hin und her bewegen können und auch immer von Sand wieder bedeckt sind, das können die so nicht lange aushalten. Und was wir dann eben machen, ist, wir gehen dann tauchen und wir sammeln diese abgebrochenen Stücke und bringen die dann in unsere Nurseries. Dazwischen fragmentieren wir die meistens noch, also brechen die noch in kleinere Stücke, weil eben diese kleineren Stücke schneller wachsen dann und dann kann man auch einfach die Korallen sozusagen vermehren, mehr Masse schaffen. Ja, und dann müssen wir uns ganz lange um die kümmern, während die in der Nursery sind. Also da muss man dann eben gucken, dass die immer sauber bleiben und dass die Nurseries intakt sind und dass die einfach möglichst lange in dieser Nursery bleiben können und sich erholen können und wachsen können. Und dann werden die wieder am Riff ausgebracht. Also dann pflanzen wir die.
Was heißt sauber halten? Ist das dann dieses klassische mit der Zahnbürste runtergehen und den Algenbewuchs abkratzen?
Ja, stundenlang manchmal. Also wir haben sogenannte Floating Rope Nurseries zum Großteil, wo die Korallen dann in Seilen hängen. Die sind dann in Seilen eingefädelt und können in diesen Seilen wachsen. Das mögen die auch ziemlich gern, weil die können dann einfach auch in alle Richtungen wachsen. Und die Seile an sich werden aber immer relativ schnell bewachsen von eben Algen und manchmal auch Schwämmen, Tunikaten und so. Und dann gehen wir da mit der Zahnbürste hin und machen die Seile wieder sauber, sodass halt die Korallen, wenn man das nicht macht, dann irgendwann geht dieser Bewuchs eben auch auf die Korallen über, weil die Korallen natürlich, nachdem man die vom Riff gesammelt hat und teilweise auch fragmentiert hat, sind die natürlich gestresst. Und dann versucht man halt so viel zu tun wie möglich, dass sie halt nicht noch zusätzlich gestresst sind.
Und wenn ihr die dann auspflanzt, wie funktioniert das?
Ja, da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Und wir haben da auch schon ganz viel ausprobiert, weil das ist eigentlich so der schwierigste Schritt an dem Ganzen. Also Korallen zu sammeln, zu fragmentieren und in die Nurseries zu tun und sich darum die zu kümmern, das ist zwar Fleißarbeit, aber da hat man nicht so einen großen Verlust. Also bei uns haben wir eigentlich so eine 85-prozentige Überlebensrate bis dahin.
Mhm. Kurze Zwischenfrage. Ja. Wenn ihr die fragmentiert, dann sind das so kleine Stücke. Wie groß müsst ihr sie vorstellen?
Wie so wie dein kleiner Finger
ungefähr. Wie mein kleiner Finger, okay. Mhm. Und wie lange habt ihr denn dann da und wie stark wachsen die in der Zeit, wenn du sagst, dass sie dann schneller wachsen?
Ja, also das kommt so ein bisschen auch auf die Art an. Aber meistens wachsen die so innerhalb von 6 Monaten auf ungefähr Faustgröße. Ah, also okay. Vor allem diese verästelten Korallen, die wachsen dann halt super schnell in alle Richtungen, weil deren Strategie ist eigentlich, Platz einzunehmen. Also normalerweise am Riff würden die einfach versuchen, so viel Platz so schnell wie möglich einzunehmen. Und dann, wenn die sich erstmal Platz verschafft haben, dann wachsen die auch langsamer. Also vor allem, wenn die so klein sind, dann kriegen die wirklich so einen richtigen Wachstumsschub. Dann wollen die erstmal so, gehen die erstmal auf Größe und dann, wenn die dann erstmal gewissen Platz eingenommen haben, dann fangen die auch an, dann eher da rein zu investieren, dass das Skelett vielleicht ein bisschen dicker wird, ein bisschen stabiler wird und sind dann einfach langsamer im Wachstum.
Ah, okay.
Genau, und wir bringen sie meistens dann aus, wenn sie so ungefähr Faustgröße erreicht haben, weil da sind die dann an einem Punkt, wo die eigentlich schon ziemlich tough sind. Also,
und wie bringt ihr sie aus? Da hatte ich dich unterbrochen, sorry.
Genau, also ja, wie gesagt, da haben wir schon relativ viel ausprobiert. Was gerade eigentlich so unsere Lieblingsmethode ist, wir haben so eine Art Zaun, den man dann so über dem Untergrund ausbringt. Also du kannst dir vorstellen, so ein aufgewickelter oder aufgerollter Drahtzaun. Dann haben wir so eine Rolle Zaun und die rollen wir dann einfach über dem Grund aus und befestigen die am Grund. Und dann kann man eben an diesem Metall die Korallen befestigen. Da kann man die dran festbinden.
Und das heißt, die wachsen dann an diesem Zaun fest und...
Genau.
Also ich stelle mir vor, wenn dann irgendwann der Zaun durchgerostet sein sollte und dann sich löst, würde sich dann das ganze Korallenriff lösen oder wachsen die dann irgendwie auch mit dem Boden zusammen?
Ja, das ist natürlich so dieser kritische Punkt. Natürlich hoffen wir, dass dieser Zaun nicht wegrostet, bevor die Korallen mit dem Grund sich verbunden haben. Aber der Zaun ist schon so, dass der direkt über dem Grund ist, sodass die Korallen auch die Chance haben, nicht nur am Zaun selber festzuwachsen, sondern auch mit dem Untergrund zu verwachsen. Dass ja dann, selbst wenn der Zaun sich irgendwann mal zersetzt, dass die Korallen dann nicht auf einmal wieder lose sind.
Diese Arbeit, die ihr da macht, die kommt mir sehr lobenswert und sehr fleißig vor, aber auch irgendwie so kleinteilig. Und ich frage mich, wenn du da jeden Tauchgang wieder neue abgebrochene Korallenteile siehst und ich mir vorstelle, was so ein Grundschleppnetz, wenn es über einen Korallenriff gezogen wird, was das für einen unfassbaren Schaden anrichtet. Und dann macht ihr euch die Mühe, mit unglaublich vielen Arbeitsstunden und ganz viel Aufwand da diese Korallen großzuziehen, die aber nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was kaputt gemacht wurde. Und da wird dann, also... Da wird doch wahrscheinlich in einer Nacht mit einem Schleppnetz mehr zerstört, als ihr in Jahren aufforsten könnt.
Ja, das ist natürlich so, ja, dieser ganz große Berg, vor dem man manchmal steht. Und manchmal kommt einem diese Arbeit auch so vor, dass man da so viel Zeit und Energie und Fleiß und Geld auch, also es ist auch sehr teuer einfach, reinsteckt. Und man kann eigentlich nur einen kleinen Teil wieder gut machen von dem, was eigentlich zerstört wird in der Zwischenzeit auch. Ich finde aber, dass so gleichzeitig kann man auch nicht nichts tun. Also selbst wenn man langsam vorankommt und teilweise nur kleine Teile wiederherstellen kann, was aber natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Bevölkerung zu integrieren, indem man, was man macht und zu erklären, warum man das macht und warum es wichtig ist und dann eben zu zeigen, okay, wir haben hier jetzt einen Teil vom Riff restauriert und wir können hier nachweisen, dass wir durch diese Riffrestauration auch wieder mehr Fische hier haben und größere Fische teilweise und dass man eben zeigen kann, was für positive Effekte das auch hat. Und das ist auch wichtig, mit den Coral Gardeners zusammenzuarbeiten, mit denen wir zusammenarbeiten, die eben direkt aus der Community kommen und die natürlich dann auch nach Hause kommen und dann ihren Freunden und ihrer Familie erzählen können, was sie da machen und welchen Impact das hat. Und dass Korallen keine Steine sind, so wie viele Leute vor Ort denken, sondern dass das lebende Tiere sind. Und wenn man sich um die kümmert und die gut behandelt, dass sie dann auch wachsen und gedeihen und dann auch dafür sorgen, dass dann auch wieder mehr Fische da sind. Also ich weiß noch, als wir die ersten Nurseries gebaut haben und dann langsam größere Korallen da drin hatten und diese Nurseries auch etablierter waren, waren dann auf einmal super viele Fische dort. Das fällt denen natürlich dann auch auf. Und was wir aber als NGO auch machen, also wir machen nicht nur diese reine praktische Riffrestauration, sondern wir arbeiten zum Beispiel auch ganz eng zusammen mit dem Marine Park vor Ort, die auch teilweise bei der Riffrestauration dabei sind. Und wir fangen jetzt auch einen Coral Conservation Club an, also was die Kids neben der Schule dann noch machen können, wo sie dann schwimmen lernen und was über Meeresbiologie lernen, Schnorcheln lernen, auch mit in der Riffrestauration sich beteiligen können und sogar im Monitoring. Da ist es uns eben wichtig, dann so die jüngeren Generationen anzusprechen, dass eben dieses Bewusstsein geschaffen wird, was sind Korallen überhaupt und warum sind die eigentlich wichtig für uns? In der Hoffnung, dass dann viele von denen vielleicht nicht später mal in die Fischerei gehen und mit Schleppnetzen fischen würden, sondern vielleicht kriegt man dann auch Leute, die vielleicht in die Meeresbiologie gehen würden.
Ist das realistisch, dass ein Kind von Mafia Island oder eine junge Person studiert Meeresbiologie?
Ja, es ist natürlich also nicht einfach für die. Und man muss sie dann auch über den ganzen Weg hinweg unterstützen darin. Also das fängt dann schon an, wenn sie dann noch in der Schule sind und dass man sie dann aber auch unterstützt durch Stipendien, dass sie sowas machen können, dass sie dann an die Uni gehen können und studieren können. Da muss auch Geld dafür her. Und mein Chef, der ja diese NGO hat, wie gesagt, der ist ja schon seit 30 Jahren auf der Insel und die haben auch in der Zeit schon sehr viel in den Communities gearbeitet, in solchen Projekten. Als die zum Beispiel auf der Insel ankamen, gab es ein Kind, das überhaupt so die weiterführende Schule abgeschlossen hat. Und mittlerweile haben die schon an die 30, die jetzt einen Universitätsabschluss gemacht haben. Cool. Dadurch, dass halt Geld eingeworben werden konnte, um solche Stipendien zu fördern. Und das ist dann natürlich auch das Ziel, was wir als NGO haben, dass wir solche Sachen auch unterstützen können.
Ja, super cool. Ich glaube, das macht so einen krassen Unterschied, wenn die Kinder dieser Insel, also ich meine jetzt nicht Kinder vom Alter her, sondern die Leute, die auf dieser Insel groß geworden sind, am Ende diejenigen sind, die diese Arbeit machen können. Die haben nochmal einen ganz, ganz anderen Zugang. Das habe ich ja schon von so vielen Projekten gehört.
Ja, wir haben auch jetzt einen bei uns im Projekt, Hatib. Das ist zum Beispiel einer von denen, der wirklich so durch diesen ganzen Weg begleitet wurde, also ein Stipendium überhaupt für die weiterführende Schule bekommen hat. Das können sich nämlich viele Familien dort schon gar nicht leisten. Also was dann für ihn als Stipendium finanziert wurde und der dann auch an die Uni gehen konnte. Und der ist mittlerweile jetzt Projektmanager in einem von unseren Projekten, wo wir jetzt einen großen Grant eingeworben haben, also für ein großes Riffrestaurationsprojekt dort, wo wir 1 Hektar Riff über die nächsten 2 Jahre restaurieren werden. Der managt jetzt dieses Projekt. Genau, aber das ist dann natürlich nochmal was ganz anderes, wenn das dann Leute von dort sind, die diesen ganzen Weg gegangen sind und sich dahin gearbeitet haben, als wenn es jetzt so jemand wie ich ist, wo jetzt irgendwie aus Deutschland kommen und dann bin ich auch immer wieder weg und so. Also das ist natürlich was ganz anderes.
Werbung. Mittlerweile kann ich es nicht mehr leugnen. Der Sommer ist vorbei und die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Und jetzt werden für mich gemütliche Orte umso wichtiger. Ganz vorne dabei mein Bett. Der perfekte Ort zum Lesen, Podcast hören oder einfach zum Runterkommen. Und weil ich etwa ein Drittel meiner Lebenszeit im Bett verbringe, ist mir dieser Ort so wichtig. Darum habe ich unsere alte Matratze gegen eine neue von Emma eingetauscht. Bei Emma gibt's alles für erholsamen Schlaf. Von Betten über Matratzen bis hin zu Decken und Kissen. Und besonders gut finde ich bei Emma den kostenlosen Versand, 10 Jahre Garantie auf die Matratzenkerne und 100 Tage Probeschlafen. Das heißt, wenn mir irgendwas nicht gefällt, kann ich die Matratze kostenlos abholen lassen und habe selber überhaupt kein Risiko. Richtig cool auch, bei Emma kann man Second Life Matratzen kaufen. Das sind Matratzen, die nur kurz getestet wurden, danach einen neuen Bezug bekommen haben und nun stark reduziert sind. So werden Ressourcen geschont und am Ende habe ich mich auch genau für so eine Matratze entschieden. Schnäppchen macht man bei Emma im Moment aber nicht nur bei den Second Life Matratzen. Denn die Black Friday Wochen haben bereits begonnen und gehen noch bis zum 4. Dezember. Mit bis zu 50% Rabatt auf die Top-Produkte wie die Emma Airlite AirGrid Matratzen. Also, wenn du dich für den Winter richtig gemütlich einrichten willst, schau über den Link in den Shownotes bei Emma vorbei. Und als Helden der Meere-Fan bekommst du mit dem Code MEERE5 sogar noch 5% Rabatt on top. Ich habe mich letztens mit zwei Meeresbiologen, und also Meeresbiologe, Meeresbiologin unterhalten über Korallenriffe. Und die haben ein eher düsteres Bild gezeichnet. Also, dass die gesagt haben, ganz ehrlich, langfristig gesehen werden wir 90% der Korallenriffe verlieren, mindestens. Mhm. Und es sieht einfach richtig, richtig, richtig schlecht um die Korallenriffe aus, einfach wegen Klimawandel und diesen ganzen verschiedenen Faktoren, die Druck auf die Korallen ausüben. Ne, du sagst jetzt ja und nix. Klingt so, als ob du ihnen zustimmen würdest?
Ja, also ich glaube, das ist uns natürlich allen bewusst. Das ist natürlich auch so ein Thema zum Beispiel bei uns in der Arbeitsgruppe. Wir forschen alle an Korallen auf verschiedene Weisen. Also wir machen alle was anderes. Aber man sitzt dann schon manchmal da und das ist so, ja, das ist dann schon überfordernd, weil man denkt dann, okay, wie lange können wir überhaupt noch an Korallen forschen? Wie lange gibt es die überhaupt noch? Ich war zum Beispiel letztes Jahr in Mafia während dem globalen Korallenbleiche-Event, also wo wirklich weltweit über 80% der Korallenriffe betroffen waren. Und ich habe es eben auf Mafia miterlebt, wo wirklich fast das komplette Riff gebleicht war, was halt auch richtig krass aussieht. Also ist alles weiß, auf irgendeine Weise auch mega schön, weil es ist so komplett weiß und dann diese ganzen bunten Korallenrifffische, die dann davor schwimmen. Aber so einem ist natürlich bewusst, was das gerade für dieses Riff bedeutet und dass das Riff unter enormem Stress steht und sich viele Korallen von denen, die weiß geworden sind, auch nicht mehr erholen werden. Und dann kam zusätzlich noch ein Zyklon dazu, den es eigentlich, also es gibt es eigentlich vor Ort gar nicht, dass es dort Zyklone gibt, weil wir in Tansania so nah am Äquator sind, dass das da eigentlich nicht vorkommt. Und dann gab es noch in den letzten 160 Jahren oder so den ersten Zyklon dann auf Mafia. Ja, und das beides zusammen dann so mitzuerleben und zu sehen, wie sich in so kurzer Zeit das so stark auf die Riffe auswirken kann. Also einerseits die Bleiche, wo viele Korallen gestorben sind und dann noch der Zyklon, wo gerade so die flachen Riffe eben stark betroffen hat. Und dann steht man da und hat eigentlich die zwei Jahre davor nichts anderes gemacht, als Korallen in den Nurseries zu haben, sich drum zu kümmern, zu pflanzen. Und dann ja steht man da und hat eigentlich fast 90% von dem, was man gemacht hat, in so kurzer Zeit wieder verloren. Und das ist natürlich dann schon ein Punkt, wo man dann dasteht und sich fragt, so, man fühlt sich einfach komplett hilflos dann in so einem Moment. Also machtlos. Man kann nichts tun dagegen. Man kann nichts tun gegen diese Bleiche. Man kann noch weniger tun gegen den Zyklon. Und alles, was man davor versucht hat, geht auch kaputt. Und ja, das war einfach eine schwierige Zeit. Aber wir haben dann trotz dessen so im letzten Jahr dann auch wieder richtig viel geschafft, weil natürlich steht man dann erstmal da und fängt eigentlich von vorne an. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir fangen jetzt von vorne an und diesmal machen wir es besser. So, man lernt ja auch aus solchen Ereignissen. Man sieht dann, okay, hier sind die Korallen, die haben das irgendwie alles überlebt. Die scheinen besser gewappnet zu sein gegen sowas und konzentriert sich dann eben auf solche Korallen und versucht einfach Sachen besser zu machen, die man vorher einfach noch nicht richtig gemacht hat, weil man es noch nicht besser wusste. Mhm. Und wir haben es dann trotzdem geschafft, im letzten Jahr fast 10.000 Korallen wieder auszubringen.
10.000?
Mhm. Und haben jetzt auch, also wir monitoren die dann regelmäßig und haben bisher auch über 95% Überlebensrate von diesen Korallen.
Die ihr ausgepflanzt habt.
Die wir ausgepflanzt haben. Genau, das ist dann wieder sowas super Positives, was einem dann auch wieder Mut gibt, weiterzumachen. Aber klar, das ist halt ein krasses Rennen gegen die Zeit. Mhm. Und man weiß eigentlich nicht, wie man es schaffen soll. Aber ich finde, so gerade an dem Punkt muss man eigentlich alles tun, um dann, um dieses Rennen zu gewinnen. Und ich weiß, dass es auch ganz viele Leute gibt, die sagen, boah, warum investiert ihr da so viel Geld rein und so viel Zeit? Und man sieht doch schon, dass es oft nicht klappt und so. Und wäre das Geld nicht besser anders investiert, in Forschung, die vielleicht doch mehr Impact hat und die vielleicht doch wichtiger ist? Und so, ja, in Teilen kann ich das natürlich nachvollziehen, warum man sowas sagt. Aber ich finde auch, dass die Forschung davon lebt, dass man scheitert und wieder anfängt. Also anders kommt man nicht voran. Man kommt nur durch Scheitern voran. Und ich finde, gerade wenn man in der Forschung ist, dann merkt man, dass das eben der Fall ist. Mhm. Und und muss dann da einfach weitermachen. Und gerade so ein Projekt, was wir machen, so natürlich ist es nicht die beste Art, Korallen zu vermehren und auszupflanzen. Es gibt natürlich viel fancier Methoden, wo die Leute dann gezielt Korallen züchten, je nach Genotyp, die dann vielleicht besser gewappnet sind. Oder also da gibt es natürlich ganz, ganz viel Forschung, die wirklich richtig fancy ist. Aber am Ende des Tages arbeiten wir halt zum Beispiel auf Mafia Island. Und die Leute dort haben einfach nicht den Zugang dazu. Wenn man dann aber die Leute involvieren kann in so einer bisschen einfacheren Riffrestauration, was dann aber Leute machen können, die von dort kommen und die keinen Uni-Abschluss brauchen, die eigentlich nicht mal einen Schulabschluss dafür brauchen, dann finde ich, ist das schon, ja, schon einfach das Ganze wert.
Das hilft ja auch, wirklich positiv zu bleiben und selber nicht zu zweifeln. Also hast du selber schon mal darüber nachgedacht, da hinzuschmeißen, weil du entweder gedacht hast, Mensch, selbst in einem kurzen Horizont ist das hier so bitter, wenn dann ein Zyklon und eine Bleiche 90% der Arbeit dahin raffen. Und noch dazu kommen all die Veränderungen, die in 10, 20, 30 Jahren das Ganze sowieso nochmal in Frage stellen. Kann sein, dass wir hier super erfolgreich sind und es dann aber einfach das Meer sich hier so erwärmt, dass keine einzige Koralle überleben kann?
Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, das aufzugeben oder aufzuhören. Auch also selbst bei solchen größeren Rückschlägen wie jetzt der Bleiche und dem Zyklon war es für mich trotzdem keine Option zu sagen, okay, das bringt ja alles nichts und den Klimawandel können wir eh nicht aufhalten und die Korallen werden sowieso sterben. Ich weiß nicht, also vielleicht komme ich irgendwann mal an den Punkt, wenn es noch viel schlimmer wird. Aber
hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Aber noch, glaube ich, muss man einfach positiv bleiben und auch einfach hoffen und vertrauen, dass die Forschung doch noch Lösungen findet, um Korallenriffen zu helfen. Es ist klar, dass Korallenriffe sich verändern werden. Also dass viele Korallenarten, dass es die einfach nicht mehr geben wird und dass Riffe sich verändern werden, dass wir nicht mehr so viele von den schönen Hartkorallen haben, die diese imposanten Riffstrukturen bilden, sondern dass sich das wandeln wird und wir dann viel mehr Schwämme zum Beispiel, schwammdominierte Riffe finden werden. Aber so aufgeben ist irgendwie nicht drin, ehrlich gesagt.
Finde ich sehr, sehr cool. Drück dir wirklich die Daumen, dass du dann noch ganz lange den Atem behältst und vor allem, dass dir die Geschichte am Ende recht geben wird, dass es nicht umsonst war, sondern dass es sich gelohnt hat, dran festzuhalten und am Ende das Wunder geschieht, dass ihr die resilientesten Korallen irgendwie unterstützen konntet und die es dann auch schaffen, mehr auszuhalten, als man erst gedacht hätte oder. Da kann ja wirklich noch viel passieren. Und was ja auch cool ist, dass ihr jetzt die aktuelle Bedrohung, nämlich dass die Menschen vor Ort den Wert dieses Riffs nicht erkennen und es zerstören durch Fischerei und ähnliches, das ist ja erstmal das akuteste Problem und das löst ihr ja auf jeden Fall. Und es gibt immer mehr Alternativen auf dieser Insel. Also es gibt diese eine Doku, die jetzt vor kurzem erschienen ist, über die ich auch überhaupt auf das Thema aufmerksam wurde.
Ja.
Und da werden Frauen gezeigt, die nicht mehr in der Fischerei arbeiten, sondern Algen anbauen.
Genau, ja. Das sieht man auch auf jeden Fall richtig viel mittlerweile auf Mafia. Zum Beispiel, als ich jetzt so vor 8, 9 Jahren auf Mafia das erste Mal war, habe ich das eigentlich überhaupt noch nicht gesehen, dass es solche Seaweed-Farmen gibt. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr zu übersehen.
Ist wirklich so, dass es überall ist.
Genau. Und krass. Also sind wirklich große Farmen. Was das jetzt für einen Benefit für die Umwelt hat, ist manchmal, also es ist nicht immer positiv auch.
Okay.
Zum Beispiel die Arten, die dort angebaut werden, das sind keine Arten, die von dort kommen. Also die sind nicht einheimisch für Mafia Island. Und die Geschichte dahinter ist auch, dass die nicht angebaut werden, um irgendwas zu restaurieren dort oder so, sondern das ist halt einfach, das wird verkauft und geht dann größtenteils nach Asien. Und dann werden da Produkte draus gemacht, Cremes, medizinische Produkte, was auch immer. Aber was halt natürlich für die Leute vor Ort dann gut daran ist, so für die Frauen zum Beispiel, ist es einfach ein Einkommenszweig, den die davor nicht hatten. Also für Frauen ist es ja sowieso super schwierig, dort zu arbeiten, weil wie gesagt, die allergrößte Einkommensquelle ist die Fischerei und die ist den Frauen nicht zugänglich. Also das gibt's nicht, dass Frauen auf Fischereibooten mitarbeiten. Mhm. Und die hatten davor eigentlich kaum Alternativen dazu. Und jetzt dadurch, dass sie das halt anbauen können, das ist dann immerhin schon mal eine Einnahmensquelle auch für die Frauen. Also, dass die Frauen so ein bisschen empowered werden können.
Ich verstehe schon, da wird eine Art in das Ökosystem integriert, die da eigentlich nicht hingehört. Aber ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich voll die gute Option für die Umwelt ist, dass Geld verdient wird nicht durch Fischerei, sondern dass man dort eben dann so diese Algenfarben aufbaut.
Ja, also das ist immer so eine Abwägungssache. So klar ist es vielleicht so, dass man mit diesen Farmen, dass es jetzt nicht unbedingt einen direkten positiven Impact auf die Umwelt hat. Aber klar, wenn man dafür Leute von der Fischerei zum Beispiel wegkriegt, dann ist es natürlich so das deutlich kleinere Übel. Ja, dann tut man indirekt vielleicht was Gutes.
Also ist nicht schwarz-weiß, sondern so eine Graustufe. Ja. Ja. Lass uns mal in die nächste Kategorie gehen, und zwar das Logbuch.
Logbucheintrag.
Du bist jetzt ja schon eine ganze Weile dort und du hast eben auch häufig angesprochen, dass dort Rollenbilder gibt, die sehr streng sind. Frauen zum Beispiel gibt es nicht in der Fischerei. Also es gibt ganz klare Regeln, was Frauen dürfen und was nicht. Kannst du mal erzählen, wie du das dort erlebst, wie gleichberechtigt oder ungleichberechtigt die Menschen dort sind?
Also was ich natürlich direkt mitkriege, ist, dass ich eigentlich kaum mit Frauen zusammenarbeite. Weil was ich dort mache, ist eben tauchen und auf Booten arbeiten. Und das bedeutet, alle meine Kollegen dort sind männlich. Das wird sich jetzt hoffentlich bessern. Was schon ein cooler Schritt war, wir haben jetzt im Rahmen von so einem größeren Projekt wieder weitere Coral Gardeners ausgebildet von einer Insel Gibondo. Und die hatten auch schon in der letzten Runde eine Frau tatsächlich vorgeschlagen als Kandidatin, was schon echt krass war, also was wir nicht erwartet haben.
Von sich aus? Oder
von sich aus, genau.
Oder sagt ihr da auch mal, ey Leute?
Nee, das in der Runde war das tatsächlich, dass sie das von sich aus, also das war komplett denen überlassen, wen die dafür haben wollen. Genau, da war schon eine Frau dabei und jetzt brauchten wir noch mal 8 Leute. Und dann ist es eben wieder so, dass die von der Community ausgewählt werden. Und dieses Mal waren 3 Frauen dabei.
Cool.
Und jetzt sind 2 davon auch fest mit im Team. Und das ist für mich ganz cool, weil ich das noch nicht kenne. Also seit das alles passiert ist, war ich nicht auf Mafia. Die wurden jetzt im April, Mai ausgebildet. Und ich war eben dieses Jahr bis März dort. Und da bin ich jetzt schon gespannt auf jeden Fall, dann 2 Frauen im Team zu haben. Aber klar, so generell, wenn man auf der Insel ist, dann merkt man das natürlich, dass die Frauen vor allem so im Hintergrund sich aufhalten. Also ja, die sind dann entweder zu Hause und kümmern sich um Kinder und Haushalt oder vielleicht haben sie noch ein kleines Ladengeschäft oder so, aber alles, was so damit zu tun hat mit Arbeit und auf dem Meer sein und irgendwelche Projekte zu machen, ist schon extrem männlich dominiert. Also zum Beispiel ist es für mich auch dann schwierig, überhaupt Freundschaften zu schließen mit Frauen dort. Einfach weil die so krass im Hintergrund
unsichtbar
immer sind, genau. Und also die meisten so sozialen Kontakte, die ich vor Ort habe, sind dann eben männlich.
Crazy. Mhm. Und du bist ja auch eine Frau. Die Menschen dort haben ja ein scheinbar sehr, sehr eingefahrenes Bild von Mann und Frau. Mhm. Wie ist es denn dann dir gegenüber?
Ja, also was ich natürlich merke, so als Frau kommt man immer nicht ganz so gut durch. Also wenn es jetzt zum Beispiel in einem Arbeitsumfeld ist und ich dann die Verantwortung habe, dann ist es schon immer schwierig. Die Leute lassen sich dann halt nicht gern von einer Frau sagen, was sie jetzt machen sollen. Mhm. Und machen es dann oft doch auf ihre eigene Weise, weil wenn es von mir als junge Frau kommt, dann wissen sie es halt dann oft meistens doch besser ihrer Meinung nach. Also das ist schon manchmal schwierig, dagegen anzukommen. Ja, dann halt so allgemein, also ja, einfach als Frau kann man dann halt auch viel nicht machen, vielleicht, was man als Mann dort zum Beispiel ohne Probleme machen könnte.
Zum Beispiel?
Es sind so Sachen, wenn man irgendwie unterwegs ist im Dorf oder so, dann muss man sich als Frau natürlich auch bedecken. Muss man als Mann tatsächlich auch bis zu einem gewissen Punkt. Also da ist es schon auch so, dass auch die Männer jetzt nicht oberkörperfrei rumlaufen würden und auch oft lange Hose tragen und so. Aber ja, da muss man als Frau sich dann schon noch mal viele Gedanken machen, wie man dann halt vor die Tür geht.
Wie müsste man vor die Tür gehen, damit alle einverstanden sind?
Also Schultern und Knie sollten auf jeden Fall bedeckt sein. Natürlich bauchfrei auch nicht so gerne. Und das reicht dann schon. Also jetzt, so wie ich hier zum Beispiel gerade sitze, wäre okay. Einfach eine lange Stoffhose und ein T-Shirt, das über die Schultern geht. Das ist schon in Ordnung.
Okay. Mhm. Und was ist dein Fazit daraus? Ist das was du, also es ist doch richtig scheiße, dass du da hingehst und du tust so viel dafür und du findest den Ort so schön und du würdest da so gerne sein und gleichzeitig hast du es als Frau schwerer.
Ja, das ist natürlich oft ätzend, also das und störend, aber andererseits habe ich es auch noch ziemlich gut. Also ich fühle mich eigentlich, wenn ich es jetzt zum Beispiel vergleiche mit den Frauen, die wirklich vor Ort leben, kann ich mich quasi nicht beschweren, weil ich habe das Privileg als Frau, die aus Deutschland kommt, dass ich reisen kann, dass ich dorthin kann und dass ich dort arbeiten kann, was schon viel mehr ist als die Frauen vor Ort könnten. Also natürlich finde ich's doof und natürlich noch viel schlimmer für die Frauen vor Ort. Aber ja, das würde mich jetzt nicht von dieser Arbeit abhalten oder ich würde auch nicht mir das dadurch irgendwie schlechter machen lassen.
Mhm. Man merkt ja schon, das ist einfach eine so andere Lebensrealität, als wir sie hier kennen. Und jetzt haben wir eher so ein bisschen das problematisiert, so Geschlechterrollen und ähnliches. Ich würde mich auch fragen, was lernt man da übers Leben? Also vielleicht stellt man ja auch fest, zum Beispiel, was braucht es, um glücklich zu sein?
Mhm. Also ich glaube, dafür ist meine Zeit in Tansania schon sehr prägend, weil jetzt, wenn ich dann hier bin, vor allem, wenn ich dann immer länger dort war, wenn ich hier bin, dann denke ich mir manchmal so, ach, so schlimm ist es doch gar nicht. Da wird man manchmal auch so ein bisschen frustriert, so über was die Leute sich eigentlich beschweren. Also was so zu Problemen gemacht wird, wo man sich so denkt, so, ja komm, also grundsätzlich geht's dir doch gut, so.
Ist es hier viel besser als da? Also klar, der Lebensstandard ist viel, viel höher und unsere Probleme sind First World Problems. Mhm. Aber ich frage mich, also wenn ich mir die Doku angucke, dann sehe ich, ich weiß, wenn eine Kamera dabei ist, dann ist es nie die Alltagsrealität, aber mir kommt es vor, als sehe ich glückliche Menschen.
Ich bin viel lieber dort als hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es so ein viel ehrlicheres Leben ist, sozusagen. Also, wie beschreibt man das jetzt ganz gut? Also hier kommt es mir manchmal so vor, als würden wir in so einer Welt leben, die wir uns eigentlich selber irgendwie so gemacht haben. Mhm. Oh, schwierig zu beschreiben jetzt, aber also ich habe das Gefühl, dort ist es noch, ist man noch so näher am Leben dran und dann da sind auch Beziehungen anders als hier zum Beispiel, weil dort hängt man auch wirklich voneinander ab und da gibt es einfach viel mehr so ein Community-Bewusstsein als zum Beispiel hier. Ich meine, hier lebe ich in einer Wohnung in der Stadt und ich kenne eigentlich meine Nachbarn gar nicht. Ich habe vor 2 Tagen meinen Hausmeister getroffen, von dem ich dachte, dass er immer noch mein Hausmeister ist, der mir dann aber erzählt hat, dass er schon ein halbes Jahr weg ist und es ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass er weg ist. Mhm. Und ja, irgendwie hier lebt man so ein bisschen für sich und in so einer Welt, die zwar sehr, also man hat hier einen super hohen Lebensstandard, von dem ich natürlich auch was vermisse, wenn ich dort bin. Aber so grundsätzlich merkt man schon, wenn man dort ist, dass man mit dem, was man dort hat, auch gut auskommt. Und dann ist es auch einfach schön, mehr Wert darauf zu legen, mit wem man sich so umgibt, anstatt mit was man sich umgibt. Mhm.
Was ist es, was du vermisst, wenn du dort bist?
Also teilweise, okay, das ist jetzt ein bisschen dumm, aber teilweise Essen, so, also was man dort isst, wird irgendwann schon sehr eintönig. Also das mag ich schon, wenn man hier ist, dass man so viel mhm. Auswahlmöglichkeit hat. Also dann sind es schon so ein bisschen so Luxussachen, dass man sich auch mal was zu essen bestellen kann. Oder was auch krass ist, dort, wenn man einkaufen geht, dann da gibt's halt Märkte und Stände. Und bis man da manchmal Sachen zusammen hat, für die man hier für eine halbe Stunde in den Supermarkt gehen müsste, ist man dort 2 Tage lang unterwegs und kriegt dann trotzdem die Hälfte nicht. Also das ist dann schon manchmal angenehm, wenn man dann wieder hier ist. Also das sind auch so, auch was ich teilweise für meine Arbeit brauche. Also manchmal sind es nur irgendwelche Schrauben und da weiß man, wenn man jetzt hier in den Baumarkt gehen würde, dann würde man, egal welche Schraube, richtig easy kriegen und dort ist man dann erstmal 3 Stunden unterwegs und dann zieht es einer aus irgendeiner Kiste in einem hinteren Kämmerchen. Andererseits ist es auch irgendwie cool. Also dann fühlt man sich ziemlich gut, wenn man es dann geschafft mhm. hat.
Und was vermisst du, wenn du in Deutschland bist?
Also natürlich vermisse ich sehr das Tauchen. Also ich liebe einfach Tauchen. Und ich finde es ganz schlimm, wenn ich echt, gut, ich könnte hier natürlich tauchen, muss man auch dazu sagen. Ich wohne ja auch an der Nordsee, aber ich bin halt auch eine Warmwassertaucherin. Also das ist da nichts für mich, in so einem Trockenanzug. Ja, aber das ist so eine Sache, die ich vermisse, einfach die ganze Zeit am Meer zu sein, draußen zu sein auch. Ich bin, wenn ich dort bin, so gut wie gar nicht in geschlossenen Räumen. Ich bin eigentlich immer draußen, immer unterwegs. Und ja, Wetter natürlich, jetzt auch hier, wenn es so auf den Winter zugeht. Das ist schon natürlich was, worauf ich mich freue, dass mhm. man wieder gutes Wetter hat. Ja, die Leute auch natürlich. Mhm.
Schön. Wie lange wirst du noch auf Mafia unterwegs sein?
Oh, hoffentlich ganz lange. Also jetzt so im Rahmen von meiner Promotion noch auf jeden Fall das nächste Jahr. Ich bin ja immer 3 Monate dort und dann wieder 3 Monate hier. Also insgesamt 6 Monate im Jahr dort. Und das wird auch noch bis Ende nächstes Jahr so sein. Und danach wird sich zeigen, also ich würde gerne immer auf Mafia arbeiten, wenn's geht.
Steckst du da nicht voll zwischen den Welten? Also ich frage mich, wie das mit Familie, Freunden, ja, Partnerschaften und sowas. Du bist immer halb da und halb weg.
Ja, das ist, glaube ich, so das Schwierigste für mich. Mhm. Man fühlt sich auch manchmal, als würde man so 2 verschiedene Leben leben, mhm. weil sich es halt auch kaum verbinden lässt. Mhm. Wenn ich dort bin, bin ich dort. Wenn ich hier bin, bin ich hier. Und es gibt auch nicht viele Leute, die an beiden Orten waren, wo man das dann so ein bisschen verbinden kann. Ja, also das ist tatsächlich schwierig. Ich war jetzt ja auch am Wochenende bei meiner Familie und dann merkt man natürlich auch immer, wie gern man bei der Familie ist und dann ist es auch traurig und ich finde es dann schade, dass es eben immer nur für so kurze Zeiträume im Jahr ist. Ja, also ist auch vor allem immer schwierig, wenn man gerade den Ort wechselt. Also jetzt bin ich noch 2 Wochen hier und dann weiß ich, wenn ich dort ankomme, dann ist es erstmal so ein krasser Cut. Man verpasst natürlich auch super viel. Also man verpasst Geburtstage, Hochzeiten, Geburten, lauter solche wichtigen Ereignisse von Leuten, die einem nahestehen. Und das tut natürlich weh. Ja. Also ja, manchmal habe ich schon so das Gefühl, ich führe irgendwie 2 Leben so parallel.
Und wenn man euch unterstützen möchte und irgendwelche Leute jetzt sagen so, boah, mega geil, was die da machen, wie cool. Vielleicht kann ich da ja auch mal mitmachen. Wie kann man euch am besten unterstützen? Kann man zu euch kommen und Praktikas machen oder braucht ihr eigentlich eher Spenden, damit Leute vor Ort das machen können?
Ich würde sagen beides. Also natürlich, was man immer braucht, sind, also vor allem als so eine kleine NGO, wie wir das sind, was man immer braucht, sind helfende Hände. Mhm. Ich glaube, was aber vielen Leuten immer nicht bewusst ist, ist, dass uns auch helfende Hände sozusagen Geld kosten. Also die Leute muss man ja auch irgendwie unterbringen und verpflegen. Das Tauchen kostet Geld, also allein das Equipment bereitzustellen und die Flaschen zu füllen, kostet Geld, all sowas. Mhm. Ich bekomme schon manchmal Nachrichten von Leuten, die sagen, boah, ich find's cool, was ihr da macht und braucht ihr Freiwillige? Und da ist oft dann die Erwartung, dass man kommt und quasi hilft und arbeitet, aber dafür auch dann nichts bezahlt, was natürlich auch so eine faire
Idee ist,
ja. Genau, aber ja, das tut mir dann immer ein bisschen leid, weil dann muss man halt immer erklären, so, ja, voll cool, wenn du kommst und helfen willst, aber damit sind halt auch diese Kosten verbunden. Und dann denken sich die Leute, glaube ich, schon oft so, oh shit.
Darf man fragen, was kostet das? Also mal angenommen, ich würde jetzt sagen, ich habe Bock, einen Monat bei euch zu helfen.
Oh, ich kann dir ehrlich gesagt so aus dem Kopf nicht ganz genau die Raten sagen, aber ich glaube, es liegt so bei $75 am Tag, die man dort verbringt.
Ja.
Da drin enthalten sind dann halt Marine Park Gebühren, die sind da super teuer, sind allein schon $25 am Tag. Mhm. Das ist der teuerste Marine Park der Welt, glaube ich.
Ach, crazy.
Ja, ja, und dann natürlich so Unterkunft, Verpflegung, Tauchen und so.
Ja. Ja, und also ich meine, das gehört halt dazu, wenn man was Gutes erleben möchte, dann da sind keine Kosten externalisiert, sondern es wird alles selber getragen und genau. Ja, finde ich cool.
Ich habe das zum Beispiel auch gemacht. Also ich habe ja, wie gesagt, auf der Insel angefangen mit den Walhaien und da war das auch so, dass man dann dafür, dass man das Praktikum gemacht hat, dann auch einen Betrag gezahlt hat, aber dafür dann halt, also dafür konnte ich halt jeden Tag mit Walhaien schwimmen und wofür andere Leute dann auch wiederum viel Geld ausgeben.
Absolut.
Und dort leben, ja.
Und jetzt gibt es diese Doku und in dieser Doku gab es so eine Szene, da sagt eine Person, dass Mafia Island eines der bestgehütetsten Geheimnisse von Tansania ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist es auch, was mich persönlich so sehr daran fasziniert. Ich habe vorher nie davon gehört und jetzt geht auf einmal diese Tür auf im Kopf und man denkt so, wow, was für ein genialer Ort. Und gerade, dass es noch so untouristisch ist, gerade, dass es noch so unbekannt ist, ist es, was, glaube ich, für mich und für ganz viele Leute so diese Begeisterung ausmacht. Und wie gesagt, jetzt gibt's diese Doku, du sprichst mit mir im Podcast. Ist jetzt nicht so, dass mein Podcast jetzt auf einmal die Realität dieser Insel verändern wird, aber es ist dann doch so, dass sich ein paar tausend Leute sich das anhören und vielleicht so eine Sehnsucht geweckt wird. Und da habe ich mich gefragt, hast du und vielleicht auch die Menschen vor Ort Angst davor, dass dieses gut gehütete Geheimnis gelüftet wird?
Ja, also so ein ganz krasses Negativbeispiel ist ja Sansibar. Was ja auch in der Nähe von Mafia ist, was vor 20, 30 Jahren auch noch relativ untouristisch war, wo jetzt aber so krass viele Leute sind, so viele Hotels, die da aus dem Boden gestampft wurden, mit einem großen Flughafen, wo wirklich täglich mehrere hundert TouristInnen landen. Während so auf Mafia gibt's so, da muss man mit einem ganz kleinen Flugzeug hinfliegen, das 12 Plätze hat und das ist dann meistens auch noch halb leer. Und so klar hat man dann Angst davor, wenn man so sieht, so Sansibar war eigentlich ähnlich wie Mafia vor gar nicht so langer Zeit und sieht jetzt so aus. Da hat man schon Sorge, dass sowas auch mit Mafia passieren kann. Aber ich glaube, der Vorteil vielleicht von Mafia ist, dass sie eben dieses Negativbeispiel Sansibar haben. Also das ist schon auch den Leuten vor Ort bewusst, dass Sansibar ein Negativbeispiel ist. Also die wollen auf Mafia gar nicht so einen Tourismus haben, wie es den zum Beispiel dort gibt. Deshalb ist von Mafia momentan noch so ein bisschen die Devise so, ja, wir wollen Tourismus, aber wir wollen eher teureren Tourismus, also wo die Leute einfach mehr bezahlen und dafür weniger Leute kommen. Und man merkt, also es wird einem zum Beispiel auch deutlich schwerer gemacht, nach Mafia zu reisen, als wenn man jetzt nach Sansibar reist. Nach Sansibar könnte man theoretisch hier von Frankfurt aus direkt fliegen. Mafia ist dann, da kann man natürlich nicht direkt hinfliegen, muss umsteigen. Die Flüge sind auch deutlich teurer, als nach Sansibar zu gehen. Und ich glaube, dann ist Sansibar wie so eine Ablenkungsinsel. Da sind die Leute so, ah ja, die Flüge nach Sansibar kosten ein Fünftel, dann lass doch einfach dahin fliegen. Okay, oder also nach Sansibar fährt auch die Fähre, was nach Mafia zum Beispiel deutlich schwieriger ist.
Also du machst dir keine Sorgen, dass Mafia auf einmal einen Hype erlebt, weil die Leute es so cool und spannend finden und es plötzlich so auf der Traumreisezielkarte aufploppt?
Ja, ich glaube, also natürlich so ein bisschen, aber ich glaube, Mafia ist ganz gut darauf vorbereitet, dass es nicht so ausartet. Also in den 9 Jahren, wo ich dort jetzt hingehe, hat sich dort so wenig verändert, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass auf einmal dann der Boom kommt.
Dann würde ich sagen, wir springen mal in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Und ich habe jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze für dich und du sagst einfach, was du denkst.
Okay.
Ein Tag mit Walhain oder ein Tag im Korallenriff?
Oh, das ist direkt eine super schwierige Frage. Uff, aber ich würde sagen, ein Tag im Korallenriff. Also ich finde Walhaie natürlich super, super, super toll. Bin aber auch so ein bisschen verwöhnt jetzt schon. Also ich habe schon wirklich viele Walhaie gesehen. Und es sagt ja auch keiner, dass man im Korallenriff keine Walhaie sehen kann. Also
hast du schon?
Nein, aber es ist nicht unmöglich. Deswegen würde ich mir lieber die Möglichkeit offen halten, in Korallenriff zu gehen.
Okay.
Sonst würde ich ja auch meine Shrimps nicht mehr sehen.
Fisch oder vegan?
Vegan. Ich habe auch noch nie Fisch gegessen, tatsächlich.
Du hast noch nie in deinem Leben Fisch gegessen?
Nee, also ich kann jetzt mich nicht auf so ein hohes Ross setzen und sagen, dass ich schon immer Fisch essen schlecht fand, aber ich mochte Fisch einfach noch nie. Also den Geschmack, okay. Ich kann einfach keinen Fisch essen.
Aha.
Ich würde es sogar, wenn ich jetzt auf Mafia bin und ich weiß, so der Fisch wurde mit einer Handleine gefangen und das ist alles nachhaltig und dann würde ich den Fisch auch essen, ohne größere ethische Bedenken. Aber das ist für mich eine einfache Antwort, weil ich kann Fisch einfach nicht.
Und wie ernährst du dich dann auf Mafia? Ich dachte, da ist man auf Fisch als Protein angewiesen.
Ja, das ist natürlich nicht so einfach, da keinen Fisch zu essen, weil die meisten Leute 2-mal am Tag Fisch essen dort. Aber ja, hauptsächlich vegetarisch dann, also viel Reis und Gemüse. Deswegen meinte ich vorhin auch, wenn ich wieder hierher komme, dann freue ich mich aufs Essen.
Gucken dich die Leute komisch an oder gibt es da viele Veggies?
Nee, wenn man sagt, man isst keinen Fisch, wird man schon auf jeden Fall komisch angeguckt. Aber so, ja, von TouristInnen kennen die es dann schon so ein bisschen. Dann ist es okay.
Wo sind die Menschen glücklicher? Mafia oder in Deutschland?
Mafia, würde ich schon sagen. Also.
Warum ist das so?
Das ist so schwer zu sagen oder zu beschreiben irgendwie. Es ist einfach ein anderes Lebensgefühl, würde ich sagen. Wir haben ja natürlich viel Luxus und so. Und was natürlich dort auch fehlt, ist gerade medizinische Versorgung und so. Aber man ist einfach nicht so für sich. Und Vielleicht liegt es auch daran, dass ich glücklich auf Mafia bin, dass ich jetzt einfach so schnell diese Antwort gebe. Mhm. Vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht sind manche Menschen in Deutschland viel glücklicher als ich und wäre nicht so glücklich auf Mafia. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute einen mehr anlächeln, dass die Leute einem Hallo sagen, dass die Leute hilfsbereit sind und ja.
Irgendwie mehr Verbindung da ist, habe ich das Gefühl.
Ja, genau.
Von dem, was du erzählst, ja. Wenn du ein Land nie mehr verlassen dürftest, also du müsstest dich jetzt entscheiden, da bist du jetzt und da bleibst du für immer, Deutschland oder Tansania?
Also gerade sehe ich mich ganz ehrlich gesagt eher in Tansania als hier in Deutschland. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, auf lange Zeit in Deutschland zu leben. Also ich würde sagen Tansania.
Das Schönste an Mafia Island ist?
Ja, voll biased, aber die Korallen natürlich. Also deswegen gehe ich ja dahin.
Wieso heißt das eigentlich Mafia Island?
Weiß man nicht so ganz genau. Also es gibt so mehrere Theorien dazu, aber so die wahrscheinlichste, was die Leute sagen, ist, dass es von dem arabischen Wort kommt. Morphie, das ist, glaube ich, das arabische Wort.
Und was heißt das?
Das heißt, oh Gott, bestimmt verbessern mich Leute, aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, heißt es Archipel. Okay. Oder Gruppe. Also dadurch, dass Mafia halt aus vielen kleineren Inseln besteht. Eins, was ich auch noch öfter mal gehört habe, auf Swahili, das Wort für Gesundheit heißt Afia, was ja fast ist wie Mafia. Und dass es dann daher kommt, weil es halt so, ja, so gesunde Fischbestände hatte, irgendwie Natur und so. Also dass es einfach so Gesundheit ausstrahlt, dieser Ort.
Ja, und wie nennt man die Leute von Mafia Island?
Ein Swahili, würde man sagen. Also eine Swahili-Person. Okay. Manche sagen, auf Englisch sagen alle immer Mafians.
Also, Mafians, ja. Die Mafiosi.
Ich glaube, auf Deutsch würde man nicht Mafiosi sagen, aber die englischsprachigen Menschen machen das so.
Okay. Der größte Irrtum über Mafia Island ist?
Der größte Irrtum über Mafia Island? Ich weiß nicht, ob es der größte Irrtum ist, aber was ich in letzter Zeit so oft gehört habe, ist, dass es dort Dugongs gibt. Weil die Leute das irgendwie oft im Internet lesen, dass man dort Dugongs sehen kann und dass es so einer der wenigen Orte ist und das stimmt aber gar nicht.
Ah, vielleicht hat sich die KI das ausgedacht.
Ja, ich glaube, also tatsächlich, ich habe das auch schon im Internet gelesen und es war auch tatsächlich mal so, dass ein totes Dugong dort gestrandet ist in Mafia. Dann sollte da so ein Forschungsprojekt draus entstehen, dass man jetzt guckt, wo kommt dieses Dugong her und wie kann man die schützen so. Da hat auch der WWF dann sofort Geld dafür eingeworben, dass man die Dugongs auf Mafia schützt. Und dann haben sie aber, glaube ich, kein weiteres Dugong gefunden. Aber das hat dann auf jeden Fall ausgelöst, dass man das seitdem immer wieder im Internet nachliest.
Crazy. Wo dann auf einmal ganz schnell Forschungsgelder herkommen.
Ja, krass, oder?
Ja, in 10 Jahren wird Mafia Island?
Ich weiß nicht, hoffentlich immer noch genauso sein wie heute. Ich will eigentlich nicht, dass es sich verändert.
Okay.
Es dürfen natürlich mehr Korallen da sein, weil wir ganz viel auspflanzen. Aber ja, ich würde diesen Ort einfach gerne so einfrieren, wie er jetzt gerade ist.
Mein größter Erfolg ist das?
Mein größter Erfolg? Ich selber sehe meinen größten Erfolg, dass ich einfach an diesem Ort arbeiten kann, der mir so viel bedeutet, an dem ich so hänge. Da gibt es natürlich viele kleinere Zwischenerfolge, die da irgendwie hingeführt haben, dass es jetzt möglich ist. Also es war natürlich auch viel Glück dabei, aber ich glaube auch nicht nur. Also
Was hast du dazu beigetragen?
Dass man dort einfach die Kontakte aufrecht erhält und dort irgendwie integriert bleibt und irgendwie auch so ein Teil von dieser Community wird. Aber jetzt zum Beispiel so auf meine Promotion bezogen, war es halt so, dass ich wusste, dass ich dort arbeiten möchte, also dass ich dort mich in diesem Korallenprojekt engagieren will, aber ich wollte auch promovieren. Also dann war es auch echt cool, weil dann konnten wir uns auch ein Promotionsprojekt dort überlegen, wie ich das verbinden kann. Und dafür musste ich aber dann auch Geld einwerben. Also es war dann nicht so, dass ich mich auf eine Promotionsstelle beworben habe, für die schon Geld da war und die ausgeschrieben war, sondern ich musste halt selber gucken, dass ich mein Projekt irgendwie finanziert kriege, um das dort zu machen, und musste dafür oder konnte dafür ein Stipendium einwerben, was jetzt halt für 3 Jahre dann dieses Promotionsprojekt finanziert. Und ja, das war schon auf jeden Fall ein gutes Gefühl und ist natürlich jetzt auch der Grund, weshalb ich da jetzt immer hingehen kann. Und
cool, Glückwunsch. Ja, das ist doch mal eine Leistung, sich da die Gelder selbst zusammenzusuchen. Ja. In 5 Jahren werde ich?
In 5 Jahren. Ich hoffe, in 5 Jahren werde ich immer noch an Korallenriffen forschen. Mhm. Also ich habe irgendwie das Glück, dass das, was ich mache, auch genau das ist, was ich machen will. Mhm. Da dachte ich zum Beispiel immer schon, dass ich einfach Glück hatte, das auch zu wissen, was ich machen will.
Voll.
Und das kam tatsächlich auch erst, als ich dann Tauchen gelernt habe. Weil davor, also ich kenne viele Leute so in der Meeresbiologie oder die in die Meeresbiologie wollten, die immer gesagt haben, ja, ich will schon, seit ich ein Kind bin, Meeresbiologe oder Meeresbiologin werden. Was super cool ist, aber das Glück hatte ich irgendwie nicht, dass ich das schon so früh wusste, sondern das kam dann erst so mit dem Tauchen. Davor hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt was für mich wäre. Und ja, das habe ich irgendwie mal so als großes Glück angesehen, dass ich so diese Leidenschaft einfach gefunden habe. Mhm. Weil ich glaube, das ist gar nicht unbedingt gegeben, dass man so eine Leidenschaft dann auch entdeckt und auch einen Beruf vielleicht draus machen kann.
So viel wie die Leute über die Arbeit fluchen und wie unglücklich sie eigentlich mit ihrer Arbeit sind.
Genau.
Habe ich das Gefühl, es ist eher die absolute Ausnahme.
Ja, also es kommt schon auch vor, dass ich über die Arbeit fluche. Das hat dann aber nichts mit der Arbeit an sich zu tun, also mit meinen Aufgaben, die ich da habe, sondern das hat dann eher was damit zu tun, dass man halt in der Promotion ist und wie so die äußeren Umstände in der Promotion sind. Ja, aber ich hoffe, dass ich in 5 Jahren auch noch so das mache, was ich jetzt mache, weil ich eigentlich ganz happy bin.
Cool. Ich drücke dir die Daumen, dass die Promotion gut klappt.
Danke.
Und du dann danach genau den richtigen Job für dich findest, am besten auf Mafia Island.
Das ist
dass
schön.
Du dort ganz glücklich bist und irgendwie es schaffst, dass sich die 2 Leben, die du führst, zu einem verbinden lassen. Und du strahlst so, wenn du von deiner Arbeit und von Mafia erzählst, dass dir das erhalten bleibt. Das wünsche ich dir sehr. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Nicole Schröter. Und ein Gespräch, was mich einerseits sehr erschreckt hat und mir andererseits ein bisschen Hoffnung und Zuversicht gegeben hat. Erschreckend finde ich einfach den aktuellen Zustand der Meere und die Perspektive, die die Wissenschaft aufmacht. Umso schlimmer sind dann so anekdotische Beispiele wie das Meeresschutzgebiet vor Mafia Island, das während der Corona-Pandemie auf einmal mit Schleppnetzen befischt wird. Was für eine unfassbare Zerstörung das anrichtet. Aber ich finde es total beeindruckend, welche Perspektive Niki auf diese Herausforderung hat, wie sie damit umgeht, wenn sie große Rückschläge erleidet und dass die Perspektive insgesamt so unfassbar schlecht aussieht, scheint sie nicht verzagen zu lassen, sondern motiviert sie, umso mehr aktiv zu werden und vor allem nicht nichts zu tun. Das ist bei mir hängen geblieben und hat mich auch ein Stück weit angesteckt. Und ich glaube auch, aufgeben ist einfach keine Option. Selbst wenn die Hoffnung, dass das Ganze zu einem guten Ende kommt, relativ gering ist, es ist noch nicht komplett verloren. Und solange das Ganze da ist, fühlt es sich doch richtig an, dafür zu kämpfen. Wenn ihr Lust habt, noch etwas tiefer in Mafia Island einzutauchen, dann schaut mal in die Shownotes. Dort findet ihr einen Link zu der Doku, über die wir gesprochen haben. Und natürlich findet ihr auch einen Link zu Ropes of Hope, der NGO, mit der Niki dort die Korallen retten möchte. Und falls ihr Lust habt, dort mal als Freiwilliger teilzunehmen oder Spenden hinzusenden, dann könnt ihr das tun. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf eine weitere Folge, die sich zwar mit den Problemen beschäftigt, vor denen wir stehen, die aber andererseits total Mut macht, dann schaut mal in den September 2021. Dort ist Episode Nummer 18 erschienen mit Greenpeace-Aktivist Markus Maute. Und diese Folge hat mich begeistert, einerseits durch die unterhaltsamen und lebendigen Berichte von Markus, aber andererseits auch durch seine Perspektive, die er auf den Naturschutz hat und wie wir uns in diesem Spannungsfeld verhalten können. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.